Kapitel 6, in dem Captain Klaas sich einen Kaperbrief besorgt. Einen Kaperbrief stellte ein König oder eine Regierung einem Kapitän aus. Und dann durfte dieser Kapitän mit seinem Schiff die Schiffe anderer Länder oder Städte überfallen und das wurde nicht bestraft. Für Seeräuber war das sehr praktisch, denn so konnten sie Schiffe für ihren König ausrauben. Ein bisschen von der Beute wollte der natürlich schon abhaben und konnten in seinen Häfen an Land gehen, ohne Angst haben zu müssen, gefangen genommen zu werden. Die Seeräuberei galt nämlich mit einem Kaperbrief nicht mehr als Verbrechen, wenn man nur die richtigen Schiffe überfiel. Im Großen und Ganzen war Moses also ziemlich zufrieden auf der Wüstenwallee. Und daran, dass sie ein Findelkind war und woher sie wohl käme, dachte sie eigentlich nie. Auch wenn Nadelmattes ihr zur Erinnerung an ihre Geschichte das hauchzarte, bestickte Spitzentuch um den Hals gebunden hatte. Das sollte ihr Glück bringen. Darum trug sie es auch jeden Tag. Und nur, wenn es wirklich nicht mehr anders ging, wurde es in der alten Waschbalje einmal kurz ausgespült. Nein, nein, Moses war wirklich ganz zufrieden und fühlte sich wohl. Nur manchmal, wenn sie mit ihrer Kogge in einer Stadt anlegten und die Männer alle an Land in den finsteren Spelunken am Hafen verschwanden, wurde Moses so wütend wie ein Wirbelsturm. Denn niemals, niemals erlaubte Captain Klaas, dass sie mit ihnen ging, ganz egal, wie sehr sie auch bettelte und quengelte. »Ich will aber auch in eine finstere Spelunke gehen«, schrie Moses und trampelte und trat gegen die Reling und gegen den Mast und spuckte gegen das Achterkastell. »Ich will aber auch in eine finstere Spelunke gehen, verdamm ich!« »Aber du verstehst wohl, dass das nicht ging. Finstere Spelunken sind nichts für kleine Damen, auch wenn sie schon fast ein richtiger Seeräuber sind.« Da ließ Captain Klaas nicht mit sich reden. Nur Moses wollte das einfach nicht einsehen. Und wenn sie dann vor lauter Wut so rot im Gesicht war, wie der Sonnenuntergang über dem Horizont im Westen, packte Nadelmattes, der Segelmacher, sie schließlich ohne ein einziges Wort und klemmte sie sich unter den Arm, dass ihr Kopf vorne herausstak und ihre zappelnden Beine hinten. Und während Moses weiter brüllte und mit den Fäusten gegen Mattes Bauch trommelte und mit ihren Füßen strampelte, dass es einen erbarmte, trug er sie einfach ganz ruhig nach unten in den Bauch des Schiffes, in dem sonst die Männer nachts neben ihren Seekisten auf ihren Matten schliefen, und sperrte die Tür hinter ihr zu. »So, Madamchen«, sagte Nadelmattes freundlich, »jetzt kannst du deinen Kopf in der Wassertonne abkühlen.« Und dann verschwand er mit den anderen Seeräubern an Land. Und meistens musste er sich ein bisschen beeilen, weil er wegen Moses Trotzerei schon wieder der Letzte war. Und Moses brüllte und schrie und trampelte im Bauch des Schiffes noch eine Weile weiter vor sich hin. Aber dann hörte sie doch ziemlich schnell auf damit, weil so ein wildes Rumgewüte schließlich nicht viel Sinn macht, wenn es niemand mitbekommt. Darum legte sie sich lieber ganz vernünftig auf eine Matte und schlief ein. Aber zum Glück waren solche Tage selten. Denn die Wüste Walli war ja ein Seeräuberschiff und da kannst du wohl verstehen, dass sie nicht oft in einem richtigen Hafen mit richtigen Spelunken und richtigen Damen anlegte. Weil Seeräuber ja schließlich Räuber waren, das hört man schon am Wort. Und das ist nun mal so. Und wenn sie also vielleicht gerade ein großes Kaufmannsschiff ausgeraubt hatten oder meinetwegen auch nur ein armseliges Fischerboot, um mal wieder Bruder Martens Kombüse zu füllen, dann wurden sie ja überall gesucht und konnten sich niemals sicher sein, dass sie an Land nicht das Henkersbeil erwartete. Mit Seeräubern machte man damals in den finsteren Zeiten kurzen Prozess und ganz egal, ob sie nun leugneten oder brüllten oder jammerten. Ihre Strafe fiel im Allgemeinen ziemlich schrecklich aus. Das will ich lieber gar nicht erzählen, sonst träumst du heute Nacht nicht gut. Und weil er keine Lust auf so schreckliche Strafen hatte und auf das Henkersbeil schon gar nicht, ankerte Captain Klaas mit seinen Männern meistens lieber in einsamen, kleinen Buchten als in einem großen Hafen. Wenn die Wüste Walli mal wieder frisches Wasser und Pökelfleisch und Zwieback an Bord nehmen musste, da durfte Moses dann an Land gehen, wie alle anderen Seeräuber auch. Und sie wunderte sich jedes Mal wieder, wie groß das Land war und dass es keine Reling drumherum gab und dass man rennen konnte, soweit man wollte, ohne ins Wasser zu plumpsen. Und dass der Boden nicht das kleinste bisschen unter ihren Füßen schaukelte, wunderte Moses fast am allermeisten. »Na gut, Aber eines Tages steuerte Captain Klaas dann doch wieder eine Hafenstadt an, die lag an der Ostsee. So hieß das Meer, auf dem die Walli meistens unterwegs war und viele andere Seeräuber damals auch.
»Hiss die Kaufmannsflagge!«
rief Captain Klaas, denn so machten die Seeräuber es, wenn sie nicht wollten, dass jemand gleich merkte, mit wem er es bei ihrem Schiff zu tun hatte. Es wäre ja dumm gewesen, immerzu mit einer Piratenflagge durch die Gegend zu fahren. Da hätten ja alle Kaufmannsschiffe sofort reißaus genommen, sobald sie sie sahen. Darum hatte die Wüste Walli auch gleich mehrere Kaufmannsflaggen zur Auswahl an Bord. Die hatte Nadelmattes, der Segelmacher, genäht und sie sahen wirklich alle sehr schön aus und außerordentlich ehrlich. Kein Mensch hätte glauben können, dass die Wüste Walli in Wirklichkeit eine Seeräuberkogge war, wenn sie mit einer dieser Flaggen am Mast in einen Hafen einsegelte. Außer vielleicht die Leute, die sie bei einem ihrer Überfälle kennengelernt hatten. Und das waren inzwischen natürlich eine ganze Menge.
»Ja, so, also die Kaufmannsflagge«, sagte Nadelmattes und sah zufrieden zur Mastspitze auf. »Dann soll es heute also wieder einen Stadtausflug geben, Captain?«
Und bestimmt träumte er schon von finsteren Spelunken und schönen Damen.
Captain Klaas nickte. »Ich habe gehört, dass der Herzog noch reichlich Seeräuber sucht für seinen Kampf gegen die Königin. Männer«, sagte er, »wir kriegen von ihm einen Kaperbrief.«
»Und was ein Kaperbrief ist, das habe ich dir erklärt.«
»Und dann dürfen wir die Schiffe der Königin überfallen, so viel wir lustig sind, und niemand darf uns dafür einen Kopf kürzer machen, denn mit einem Kaperbrief ist unsere Räuberei dann ehrliche Arbeit für den Herzog und ehrlich gut gedeiht gut, wie das Sprichwort so sagt.« »Ehrliche Arbeit, wenn wir Schiffe überfallen?« fragte Bruder Martin und wischte die Suppenkelle an seiner Schürze ab. »Herr im Himmel, Räuberei ist Räuberei und bleibt Räuberei, Captain Klaas. Und ehrliche Räuberei gibt es nicht. Das ist gewisslich wahr.«
Da nickte Captain Klaas bedächtig mit dem Kopf und dann sagte er, »aber«, und dann erzählte er seinen Männern die ganze Geschichte.
»Du musst ja bedenken, dass es rund um die Ostsee viele kleine Länder gab damals, viel mehr als heute. Und alle hatten sie ihren eigenen Herzog oder ihren König oder was weiß ich, wie der Chef eben hieß. Und die stritten sich nun leider manchmal um ein Stück Land und darum, wem es gehören und wer der Boss sein sollte. Solche dummen Kerle waren das. Manchmal war es genau wie im Kindergarten, wirklich. Dann wollten diese Chefs gegeneinander kämpfen, um die Sache zu entscheiden. Aber du musst nicht denken, dass sie das selbst oder womöglich noch alleine taten. Nein, keineswegs. Das hätten sie ja meinetwegen machen können. Da hätte doch bestimmt niemand wirklich etwas dagegen gehabt, wenn der eine König gegen den anderen geboxt hätte, unter den anfeuernden Rufen und zum Jubel seiner Landeskinder. Er wollte ja schließlich das Land haben. Also sollte er sich doch auch dafür prügeln, oder? Wenn ihm schon keiner beigebracht hatte, dass vernünftige Menschen ihren Streit auch mit Worten regeln können. Aber so war es leider überhaupt nicht in den finsteren Zeiten, von denen ich erzähle. Wenn sich da die Könige stritten, dann dachten sie gar nicht daran, selbst zu kämpfen. Stattdessen ließen sie das ihre Männer für sich tun, zu Land und zu Wasser. Und ob die nun Lust dazu hatten, war ihnen ganz egal. Und weil diese Könige und Herzöge und ich weiß nicht wer sonst noch alles auch auf dem Meer gegeneinander kämpfen wollten und weil sie dafür aber leider keine Schiffe hatten, waren sie eines Tages auf eine schlaue Idee gekommen. Du ahnst vielleicht schon auf welche. Sie luden einfach alle Seeräuber ein, die sie finden konnten und machten ihnen ein Angebot.
Ihr dürft von jetzt an alle Schiffe aus dem anderen Land überfallen und ausrauben und die Besatzung über Bord zu den Fischen schmeißen, sagten die Könige und Herzöge. Haut ordentlich drauf, ich gebe euch einen Kaperbrief, der euch das erlaubt. Denn ab heute ist eure Seeräuberei keine Seeräuberei mehr, sondern ehrliche Arbeit im Dienste des Königs. Na, wie würde euch das gefallen?
Und natürlich gefiel das den Seeräubern außerordentlich gut, das kann man ja verstehen. Schließlich durften sie nun noch immer haargenau so viel rauben wie vorher auch und ihre Schatzkisten und Goldsäcke füllen wie bisher. Nur, dass sie plötzlich keine Angst mehr haben mussten, dass sie irgendwann in einem Hafen zur Strafe einen Kopf kürzer gemacht wurden. Da war es ja klar, dass die Seeräuber alle bei den Königen und den Herzögen und ich weiß nicht, wem sonst noch Schlange standen, um sich einen Kaperbrief zu besorgen. Nur wer den Königen und den Herzögen erlaubt hatte, den Seeräubern diese Kaperbriefe zu geben und einfach fremde Schiffe auszurauben, danach fragte niemand.
Ja, Und so einen Kaperbrief wollte Captain Klaas sich nun abholen. Denn, Männer, ein bisschen habe ich schon langsam satt, immerzu Angst vor dem Henkersbeil zu haben, sagte er. Darum lasst uns nun also ehrliche Leute werden. Ich muss nur schnell gehen und mir einen Kaperbrief holen. Und hoho, dann geht es morgen wieder hinaus aufs Meer und wir rauben und brandschatzen und schmeißen die reichen Kaufleute ins Wasser, dass es eine Freude ist. Und ab morgen ist es auch noch eine gute Tat dazu. Da jubelten und klatschten die dummen Seeräuber alle. Nur Bruder Martin schüttelte sorgenvoll den Kopf. Rauben und Brandschatzen und reiche Kaufleute ins Wasser schmeißen kann niemals nicht eine gute Tat sein, Captain Klaas, sagte er düster. Nicht ohne Kaperbrief und nicht mit Kaperbrief. Da weinen die Engel im Himmel, das ist gewisslich wahr.
»Das kann ja alles sein, Martens Mutje«, sagte der Käpt'n, und dabei guckte er in der Wassertonne sein Spiegelbild an, ob er wohl auch fein genug aussah für seinen Landgang.
»Aber der Himmel ist weit weg und die Tränen der Engel kümmern mich nicht, so sehr wie das Beil des Henkers. Und vor dem müssen wir mit einem Kaperbrief jedenfalls dann keine Angst mehr haben, verdammig!«
Damit zupfte er ein bisschen an seiner Augenklappe herum, und als er wohl fand, dass er nun gut und gefährlich und landfein genug aussehe, sprang er von Bord und auf den Kai.
»Und übrigens«, rief er Bruder Martin von da aus noch zu, »du hast doch bisher auch immer fröhlich mit uns geraubt und gebrandschatzt und reiche Kaufleute ins Wasser geschmissen, dass es nur so eine Freude war. Was nörgelst du plötzlich so rum, Martin Smutje?«
Und damit hatte er ja eigentlich recht. Und als es 8 Uhr war und die 4. Tagwache begann, die Plattfuß heißt, da machten sich dann auch die anderen Seeräuber fein für ihren Landgang, was sie so unter fein verstanden, denn auch wenn die Wüste Walli ja eigentlich nur in diesem Hafen angelegt hatte, damit sich Captain Klaas einen Kaperbrief besorgen konnte, so wollten sie doch nicht die Gelegenheit verpassen, möglichst viele finstere Spelunken aufzusuchen. Nadelmattes warf allerdings ab und zu einen Blick auf die kleine Moses. Ob sie denn nicht endlich anfangen wollte zu brüllen und zu schreien, wie sie das doch sonst immer zu tun pflegte. Aber das tat Moses dieses Mal ausnahmsweise nicht, und das war doch merkwürdig. Eigentlich hätte Mattes da ja vielleicht schon mal misstrauisch werden können. Aber das wurde er nicht, so leicht konnte man ihn reinlegen, den dummen alten Kerl.
»Du schreist ja gar nicht, dass du auch in eine finstere Spelunke gehen willst, Seeräuber Moses«, sagte er freundlich. »O Freude, Freude, ich sehe, du laust Euterklaas das Fell. Bist du also endlich vernünftig geworden?«
Da sah Moses ihn ernsthaft aus ihren großen Augen an und nickte so heftig, dass die Wüste Walli fast ins Schaukeln geraten wäre.
»Pft, ja, das bin ich, Nadelmattes, verdammig«, sagte Moses. »Ich bin endlich vernünftig geworden.«
Und dann fand sie zwischen den Hörnern von Euterklaas eine ganz besonders große Laus und schmiss sie über Bord, nachdem sie sie zuerst noch zufrieden zwischen Daumen und Zeigefinger zerknackt hatte, wie man das mit Läusen ja soll.
»Geht ihr nur all in eure finsteren Spelunken. Ich bleib mit Euterklaas an Bord, denn Spelunken sind gewiss nicht der richtige Ort für eine kleine Dame, auch wenn sie schon fast ein richtiger Seeräuber ist.«
Und kann man sich vorstellen, dass Nadelmattes so dumm war und ihr jedes Wort glaubte? Kann man sich so etwas vorstellen? So dumm war er aber und die anderen Wüstenkerle alle auch. Und darum sperrten sie Moses dieses Mal ausnahmsweise nicht im Bauch des Schiffes ein, sondern winkten ihr zum Abschied zu und beeilten sich, an Land zu kommen.
»Auf Wiedersehen, Moses, und geh nicht über Bord«, rief Nadelmattes. »Nee, du, geh nicht über Bord, denn sonst müsste ich weinen«, sagte Hakenfiete. »Und wenn wir wiederkommen, kriegst du einen Löffel Sirup aus meinem Krug, weil du so brav gewesen bist«, sagte Bruder Martin.
Aber dann hatten sie es plötzlich eilig und Moses sah nur noch ihre schaukelnden Rückseiten, wie sie zwischen den windschiefen Häusern am Hafen verschwanden. Und darauf hatte sie ja nur gewartet.